ARD.
Wir knüpfen direkt an der letzten Folge an, 1939. Deutschland ist also gerade in Polen einmarschiert und damit hat er begonnen, der Zweite Weltkrieg. Viele, die noch immer Traumata vom Ersten Weltkrieg haben, der gerade mal vor 20 Jahren zu Ende gegangen ist, stehen also erneut an den Fronten. Gewehre in der Hand, ob sie wollen oder nicht. Ein Gegner vor sich, gegen den sie vielleicht persönlich gar nichts haben. Und trotzdem ist es ihr Ziel, zu töten und Land zu übernehmen. Freunde des Wissens, umso mehr wir uns als Team mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, desto härter wird es. Es tut wirklich weh, zu lesen und zu hören, was damals alles passiert ist. Und trotzdem ist es so unglaublich wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass das Leid nicht vergessen wird. Und dass wir diese dunkle Zeit der Menschheit als Mahnmal betrachten. Auch deshalb gibt es für diese Folge eine besonders wichtige Triggerwarnung. In den Kapiteln wird es teilweise um die erbarmungslose und kalte Gewalt des Krieges gehen. Und dabei für mich persönlich mit am schlimmsten auch um den Holocaust, also das gezielte Töten Menschen jüdischen Glaubens. Auch hier, wenn ihr solche Themen nicht gut vertragt, überspringt die Kapitel oder hört die Folgen nicht allein. Ich werde vor den jeweiligen Passagen nochmal einen kurzen Hinweis geben. Los geht es mit dem, was passiert ist, direkt nach Deutschlands Angriff auf Polen. Du hörst Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der Schrecken beginnt. Hitlers Angriff auf Polen hat damals mehrere Gründe. Zum einen die Gebietserweiterung, aber zum anderen auch blanker Hass. Er verachtet die ostdeutschen Völker. Polen ist ihm schon länger ein Dorn im Auge. Auch weil Deutschland Teile des eigenen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg an Polen abgeben musste. Und hier fällt jetzt gleich ein Wort, das man manchmal noch heute hört. Ein Wort, das man definitiv nicht mehr benutzen sollte. Dennoch wird es immer noch gesagt, so wie auch andere Formulierungen. Und ich möchte euch versuchen, dafür ein bisschen zu sensibilisieren, woher es kommt und warum es besser sein könnte, es nicht mehr zu sagen. Hitler nennt damals nämlich unter anderem das polnische Volk Untermenschen. Für ihn sind sie eine minderwertige Rasse, die es nicht verdient haben zu leben. Überleg mal, wie abscheulich und grausam es ist, so etwas zu sagen. Und trotzdem sieht man auf Social Media, auf TikTok oder sonst wo auch manchmal noch Leute sagen, boah, was für Untermenschen. Überlegt mal, damals sagte Hitler das über eine ganze Nation, über jemanden, der genauso ist wie man selbst, fühlt wie man selbst, lebt wie man selbst. Auch heute ist es noch so, wir sind alle im Prinzip gleich, wir nehmen die gleiche Bahn, den gleichen Bus. Warum sollte Hautfarbe, Glauben oder Herkunft einen Unterschied machen? Ich verstehe es nicht und ich glaube deswegen ist es wichtig, dass wir diese Art Wörter aus unserem Wortschatz verbannen. Seinen unglaublichen Hass setzt Hitler damals militärisch um. Um kurz vor 5 Uhr morgens am 1. September 1939 positioniert sich ein deutsches Kriegsschiff, die Schleswig-Holstein, vor dem polnischen Danzig. In der Dunkelheit bekommen dies nicht viele mit, doch dann geschieht es. Ohne Erbarmen fängt das Schiff an, auf die kleine Stadt mit schwerer Munition zu schießen. Ein Zeitzeuge von damals berichtet.
Die Fensterscheiben klirrten und ich wusste sofort. Das ist der Krieg.
Und nicht nur Danzig. Unzählige Städte und Gebiete attackiert das Deutsche Reich entweder zu Fuß, aus der Luft oder per Schiff. Wie im Ersten Weltkrieg auch gibt es im Zweiten zahlreiche Bündnisse. So sind Großbritannien und Frankreich im Bündnis mit Polen, müssten also eigentlich sofort eingreifen. Sie erklären dann auch Deutschland direkt den Krieg, aber militärische Hilfe für Polen bleibt aus. Das liegt zum einen daran, dass Briten und Franzosen vom Kriegsbeginn überrascht werden. Sie waren schlichtweg noch nicht genug darauf vorbereitet und ausgerüstet. Und auch die Lage Polens ist ein großes Problem gewesen. Es liegt weit entfernt von den eigenen Grenzen zwischen Deutschland und der Sowjetunion. So bleibt Polen sich selbst überlassen. Das fehlende Einschreiten lässt damals extrem große Kritik an Frankreich und Großbritannien laut werden. Polen wird überrannt. Und nicht nur von der deutschen Wehrmacht, sondern auch von den Sowjets. Wir erinnern uns an die letzte Folge, da ging es um den Hitler-Stalin-Pakt, also ein Abkommen zwischen der Sowjetunion und Deutschland, dass man Polen untereinander aufteilen wird. Während Deutschland so ziemlich schnell den Westen des Landes einnimmt, greifen die Sowjets Ostpolen an. Das ist das Ende für das kleine Land. Die Wehrmacht auf der einen und die Rote Armee auf der anderen Seite, es ist eine auswegslose Situation. Zumal gibt es erstmals in der Geschichte eine Großstadt, die systematisch aus der Luft bombardiert wird, das ist Warschau. Nicht mal einen Monat nach Kriegsbeginn kapituliert Polens Hauptstadt. Die Deutschen feiern den Sieg. Einer der damaligen Wehrmachtssoldaten ist Alfred Sefranek. Er erinnert sich an den Tag.
Wir ahnten nicht, dass der Krieg eigentlich jetzt erst richtig dann losging.
Das Land wird zweigeteilt, mit fürchterlichen Folgen für die polnische Bevölkerung. Viele werden gewaltvoll aus ihren Häusern geschmissen, es gibt massenweise Misshandlungen und Hinrichtungen. Und auch hier werden schon die ersten Gruppen in Konzentrationslager deportiert, über die wir später noch etwas genauer reden werden. Hitler will die polnische Bevölkerung gezielt vertreiben, um die Gebiete mit Deutschen zu besiedeln. Wie furchtbar, wenn man sich das überlegt. Danach entwickelt sich fast eine Art Ruhe in Europa. Es gibt zunächst keine weiteren Fronten, keine kriegerischen Handlungen. Teile der deutschen Armee denken, okay, der Krieg ist also vorbei. Mehr als ein halbes Jahr liegt eine Ruhe in der Luft, doch sie ist trügerisch. Denn diese Kampfpause nutzen alle Nationen, um sich massiv aufzurüsten. Und wieder ist es das Deutsche Reich, das als erstes zu den Waffen greift. Im April 1940 marschiert man gleichzeitig in Dänemark und Norwegen ein. Hitler wählt die beiden skandinavischen Länder vor allem wegen der dortigen Rohstoffe. Der Krieg verschlingt Tonnen an Stahl. Für Stahl braucht man Eisenerz und man braucht mehr, als man selbst an Ressourcen hat. In dänischen und norwegischen Minen gibt es eine riesige Menge davon. Daher der militärische Angriff. Dänemark leistet fast gar keinen Widerstand, kapituliert innerhalb eines Tages. Doch Norwegen hingegen verteidigt sich hart. Auch weil Frankreich und Großbritannien nun doch militärisch mit in den Krieg einsteigen. Gemeinsam verteidigen sie vor allem große norwegische Städte wie Trondheim und Oslo. 2 Monate erbitterte Kämpfe, dann müssen sie Norwegen verloren geben. Sie ziehen sich zurück und das Deutsche Reich übernimmt in Skandinavien die Kontrolle. Kapitel 2: Viele weitere Fronten. Nachdem wir schon so viel über Parallelen zwischen Weltkrieg I und II gesprochen haben, gibt es in diesen Zeiten auch Unterschiede. Besonders in den Gedanken der Bevölkerung, denn es gibt so gut wie keine Kriegsbegeisterung. Der Großteil des Volkes hat überhaupt keine Lust auf Kämpfe.
Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, wo alle etwas nassforsch und ohne Wissen, welche furchtbare Wirkung Maschinenwaffen haben, in diesen Krieg gezogen sind, bis dann die Verlustlisten kamen, bis die Totenberge immer mehr angestiegen sind, bis dann die Ernüchterung kam.
Der Mann, den ihr hier gerade gehört habt, heißt Gerd Schmückle. Er ist ein höherer Wehrmachtssoldat während des Zweiten Weltkrieges. Schmückle erklärt auch, dass die Nachricht von der Kriegserklärung Frankreichs gegenüber Deutschlands fürchterlich für ihn und seine Bataillon war. Der Schrecken des Ersten Weltkrieges saß noch immer tief und Weltkrieg II sollte noch viel schlimmer werden. Nach der Eroberung Polens und Skandinaviens rückt die Wehrmacht als nächstes in den Westen vor. Es wird in die eigentlich neutralen Benelux-Staaten vorgestoßen, also Niederlande, Belgien und Luxemburg. Die Niederlande kapitulieren schnell, besonders nach einem verheerenden Luftangriff auf Rotterdam. Auch Luxemburg hisst kurz darauf die weiße Fahne. Die einzigen, die sich sehr hart verteidigen, sind die Belgier. Nachdem große Teile des Landes im Ersten Weltkrieg schon von den Deutschen zerstört wurden, will man dieses Mal nicht so leicht nachgeben. Doch der Druck der deutschen Wehrmacht ist zu groß. Belgien muss ebenfalls kapitulieren. In der Stadt Dünkirchen an der französischen Küste kommt es direkt danach zur größten militärischen Evakuierungsoperation der Geschichte. Über 300.000 Soldaten, Briten, Franzosen und Belgier sind damals in der kleinen Stadt von den Deutschen umzingelt. Die deutsche Armee wartet nur auf den Befehl, sie zu besiegen. Doch Hitler gibt damals die Order, seine Panzer anzuhalten. Er befürchtet, dass sie in dem Küstengebiet schwere Schäden erleiden könnten. Diese kurze Pause verschafft den Alliierten die Möglichkeit, ihre fast 370.000 Mann zu evakuieren. Die britische Marine setzt damals alles Verfügbare ein, von Kriegsschiffen bis zu zivilen kleinen Fischerbooten. Alle nehmen teils lange Fahrten auf sich, um den Großteil der Soldaten so vor den Nazis zu retten. Zu der ganzen Rettungsaktion gibt es übrigens einen Film, er heißt Dunkirk und es ist wirklich eine absolute Empfehlung von mir, wenn auch wirklich traurig. Während die Alliierten hier also einen kleinen moralischen Sieg feiern können, erreichen die deutschen Truppen Paris. Kurz danach, im Juni 1940, kapituliert Frankreich. Zu diesem Zeitpunkt hat Deutschland nun 11 Länder vollständig oder teilweise besetzt. Und das nächste große Ziel ist bereits vor Augen, Operation Seelöwe. Hitler will Großbritannien zum Kapitulieren bringen. Und diese Schlacht soll zu einem entscheidenden Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg werden. Es ist ein sehr viel komplizierteres Unterfangen als die vorherigen Operationen, denn zwischen den Briten und dem Deutschen Reich liegt der Ärmelkanal. Selbst an der engsten Stelle sind es immer noch fast 35 Kilometer nichts außer unruhiger See. Daher ist es in dieser Schlacht besonders wichtig, den Luftraum zu beherrschen. Die deutsche Luftwaffe versucht daher, besonders britische Flugplätze und Radarsysteme zu zerstören. Doch die Piloten Großbritanniens verteidigen sich mit aller Macht und attackieren auch von sich aus. Im September 1940 gibt es erste britische Luftangriffe auf Berlin. Daraufhin bombardiert das Deutsche Reich englische Großstädte wie Liverpool und London. Doch der britische Widerstand ist zu groß. Die angestrebte Luftüberlegenheit ist zu einer Illusion geworden. Nachdem beide Seiten hohe Verluste an Piloten und Flugzeugen erleiden, gibt Deutschland die Angriffe auf. Es ist die erste Niederlage des Zweiten Weltkriegs und es ist eine besonders empfindliche. Hitler ändert daraufhin seinen Fokus. Im Mittelmeer, besonders in Nordafrika und Griechenland, fängt er an, ein Land zu unterstützen, das wir auch in der letzten Folge schon viel gehört haben. Italien. Nachdem die Italiener im Ersten Weltkrieg erst auf der Seite der Deutschen, dann auf der Seite der Alliierten gekämpft haben, sind sie jetzt unter Mussolini wieder Verbündeter der deutschen Wehrmacht. Gemeinsam greift man so bis 1942 große Teile Ägyptens und Libyens an und erobert sie. Bis Ende 1942 die Alliierten in Nordafrika landen und hart zurückschlagen. So kommt es auch hier im Mai 1943, also ein Jahr später, zu einer weiteren Niederlage für Hitler. Welche dieser aber in Kauf nimmt, denn sein wichtigstes Ziel liegt in der größten Militäroperation des Zweiten Weltkrieges. Kapitel 3 – Operation Barbarossa. Wie eben erwähnt, ist im Mittelmeerraum nicht nur die Nordküste Afrikas für das Deutsche Reich relevant, noch ein weiteres Land spielt eine große Rolle. Griechenland. Das Deutsche Reich marschiert dort 1941 ein. Nur ein paar Wochen später wird das Land besiegt und weite griechische Territorien eingenommen. Und zwar für Hitlers wichtigsten Plan, Operation Barbarossa, der Angriff auf die Sowjetunion. Hitler will das große Land auch hier in einem schnellen Blitzkrieg besiegen. Wie die Polen sind auch die Sowjets in Hitlers Augen, dieses fürchterliche Wort, Untermenschen. Außerdem gibt es hier reichhaltige Ressourcen, zum Beispiel Öl und Getreide, dazu extrem viel Platz für deutsche Siedler. Und der Plan ist unfassbar hinterhältig. Ihr erinnert euch ja noch an den Hitler-Stalin-Pakt, das war ja das Abkommen zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, das außerdem beinhaltet hat, dass man sich gegenseitig nicht angreifen darf. Doch Hitler ist sein gegebenes Versprechen komplett egal. Um 3 Uhr morgens im Juni 1941, kurz nach Übernahme Griechenlands, durchbricht die Wehrmacht die erste sowjetische Grenze. Es ist ein schneller, im Dunkeln stattfindender Angriff aus Panzern und Flugzeugen. Ein beispielloser und erbarmungsloser Vernichtungskrieg beginnt. Schnell durchbrechen die Deutschen die Verteidigungslinien und drängen während der Sommermonate weit in die Sowjetunion vor. In der Schlacht um Kiew gelingt der Wehrmacht hier ein weiterer großer Erfolg. Sie nehmen fast 700.000 Gefangene. Das ist die größte Einkesselung feindlicher Soldaten in der Geschichte. Doch das Jahr neigt sich dem Ende hin. Hitler geht die Zeit aus, denn es wird kalt. Die Wintermonate bringen die Wehrmacht in große Probleme. Auf solche extremen Bedingungen sind sie nicht vorbereitet. Temperaturen im Herzen der Sowjetunion gehen runter bis zu minus 40 Grad. Um das kurz zu vergleichen, in einem Tiefkühlfach im Kühlschrank sind es um die minus 20 Grad. Der deutsche Vorstoß kommt so zum Stillstand. Die Motoren von Panzern und LKW frieren ein. Zelte, Decken und Heizmittel werden knapp. Tausende deutsche Soldaten sterben an der Kälte. Die Rote Armee der Sowjets ist an die Temperaturen viel besser gewöhnt und dementsprechend besser vorbereitet. Sie können also eine Gegenoffensive starten und drängen die Wehrmacht entscheidend zurück. So scheitert die Operation Barbarossa. Und das ist eine der Hauptursachen für die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Wir fassen das Geschehene also bis zu diesem Zeitpunkt einmal zusammen. Nachdem man Anfang des Krieges schnelle Erfolge verzeichnen kann, verliert Deutschland nach der Luftschlacht mit Großbritannien nun auch die zweite wichtige große Operation in der Sowjetunion. Auch im Westen macht sich immer mehr Unruhe breit. Italien zum Beispiel muss kapitulieren. Hitler bemerkt natürlich die schwierige Situation, hält aber an seiner starren Kriegspolitik fest. Er verbietet beispielsweise Rückzüge seiner eigenen Soldaten, schickt immer mehr Truppen in völlig auswegslose Kämpfe und es kommt daher auch zu katastrophalen Verlusten an allen möglichen Fronten. Und als wäre das nicht schlimm genug, begehen die Nazis in dieser Zeit eines der schlimmsten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Kapitel 4 – Der Holocaust. 2 Hinweise zu Beginn dieses Kapitels. Erstens, ich spreche bewusst von einem der schlimmsten Verbrechen. Uns geht es darum, dass wir die Schrecklichkeit unterschiedlicher Massenmorde in den Geschichtsbüchern nicht miteinander vergleichen oder gegeneinander aufwiegen wollen. Fakt ist, es ist unvorstellbar, abscheulich, grausam und fernab aller menschlicher Werte, was damals dort geschieht. Das bringt mich auch zu Hinweis 2. Die nächsten beiden Kapitel werden teilweise wirklich brutale Einzelheiten des Holocausts erzählen. Daher hier erneut die Triggerwarnung. Falls ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt, spult einfach bis zur Zusammenfassung vor. Wir erinnern uns an die letzte Folge und an die Nürnberger Gesetze. Menschen jüdischen Glaubens werden damals essentielle Grundrechte öffentlich genommen. Der Beginn einer fürchterlichen Jagd. In den Kommentaren letzte Woche kam unter anderem von Feldi eine Frage, die sich wahrscheinlich viele von uns schon einmal gestellt haben. Woher kam Hitlers extremer Hass auf die Juden? Und da muss man festhalten, dass das keine neue Entwicklung war. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge der Pest. Schon im Mittelalter werden Menschen jüdischen Glaubens für Krankheiten, Miseren und wirtschaftliche Probleme verantwortlich gemacht. Dieser tief verwurzelte Antisemitismus ist gar nicht so einfach historisch zu rekonstruieren. Es gibt viele Ansätze, beispielsweise die Religion. In der Bibel wird Jesus ja von Judas verraten, einem Juden. Damals werden Menschen jüdischen Glaubens vor allem in den sehr religiösen Zeiten als Christusmörder gebrandmarkt. Sie werden gezwungen, in Ghettos zu leben und dürfen viele Berufe nicht ausüben. Ein paar der wenigen Tätigkeiten, denen sie nachgehen dürfen, haben alle Geldbezug, also sowas wie Händler oder Verleiher. So verbreitet sich schnell der Stereotyp, die Juden seien gierig oder finanziell manipulativ. Es ist ein Bild, das den Nazis gelegen kommt, vor allem in den 30er Jahren, als sie die Macht ergreifen. Die Juden sind der klare Feind. Hitler spricht in seinem Buch Mein Kampf von Parasiten. Für die Nationalsozialisten ist, wie Hitler sagt, also die Endlösung der Judenfrage entscheidend. Um sein absurdes arisches Rassenziel umzusetzen, will er das Judentum vernichten, egal um welchen Preis. So beginnt der Genozid, der Völkermord, also das systematische Ermorden von Juden im Nationalsozialismus. Dazu werden viele Konzentrationslager errichtet. Ursprünglich kommuniziert man nach außen, dass es Gefangenenlager sind, um politische Gegner festzuhalten. Doch sie werden zu Orten von gezielten Massenmorden. Die meisten davon standen in Polen, so etwa das wahrscheinlich bekannteste in Auschwitz. Auch in Deutschland gibt es Lager wie in Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen oder Ravensbrück. Insgesamt gibt es je nach Zählweise um die 20 Hauptlager, die direkt von der SS, also der Schutzstaffel der Nazis, geleitet werden. Besonders die im besetzten Polen werden zu dieser Zeit speziell für den Massenmord errichtet. Und es ist so unglaublich perfide, wie akkurat damals alles geplant wird. Zunächst werden große Teile der jüdischen Bevölkerung in Ghettos zusammengepfercht. Hohe Gebäude, viele aneinandergereiht, von Mauern oder Stacheldraht abgeriegelt. Darin katastrophale Lebensbedingungen, kaum Nahrung, keinerlei medizinische Versorgung, keine Hygiene. Irgendwann kommen die Nazis und holen die Menschen aus ihren Häusern. Es heißt, es gäbe eine Umsiedlung. Dazu werden sie, ahnungslos, was mit ihnen passieren wird, in überfüllte Güterwaggons getrieben. Auch hier ohne Nahrung, Wasser oder sanitäre Einrichtungen. Die Fahrten dauern manchmal mehrere Tage, auch hier sterben bereits viele auf dem Weg in die Lager. In den KZs, also in den Konzentrationslagern, angekommen, bekommen die meisten Häftlinge eine Nummer. Dazu ein Erkennungszeichen, denn es sind nicht nur Juden, die hierher gebracht werden. Auch Sinti und Roma, Behinderte, Obdachlose, Homosexuelle und andere verfolgte Gruppen, wie etwa polnische Menschen. Häufig wird ihnen gesagt, dass sie die Chance auf Freiheit bekommen werden, wenn sie sich an die Befehle halten. Doch das ist damals eine Lüge. Sie dient nur dazu, Aufstände zu minimieren. Denn tatsächlich kommt es häufig kurz nach Ankunft in den Konzentrationslagern zu den Massenmorden. Anfangs sind es Erschießungen. Dazu müssen sich die Gefangenen in einer Reihe aufstellen, oftmals vor einem Graben. Dann werden sie der Reihe nach erschossen. Sie fallen in die Grube und die nächste Reihe muss sich aufstellen. So geht es immer weiter, bis der Graben voll ist. Danach werden diese von Zwangsarbeitern zugeschüttet. Hunderttausende werden so exekutiert. Und die Systematik der Ermordungen soll noch grausamer werden. Wenn ihr euch hier bereits fragt, warum Menschen dies anderen Menschen antun können, kann ich euch keine Antwort drauf geben. Ich habe dafür wirklich keine Worte. Kapitel 5. Die Gaskammern. Wie abscheulich die Nazis damals denken, zeigt sich besonders durch die Entwicklung der Gaskammern. Man bemerkt, dass die Massenerschießungen große Mengen an Munition verbrauchen, die während des immer hitziger werdenden Krieges knapp und teuer werden. Auch tragen viele Offiziere der SS schwere psychische Belastungen davon. Man muss sich nämlich auch noch eine andere Sache vor Augen führen. Die Täter, die auf die Häftlinge damals schießen, sind oftmals selbst noch junge Männer. Es sind gar nicht immer speziell ausgebildete Soldaten. Viele sind auch ganz einfache Polizisten oder Mitarbeiter von Behörden, manchmal gerade volljährig. Und viele sind nicht freiwillig hier. Ihnen wird massiv gedroht. Entweder du schießt oder du wirst erschossen. Einige Offiziere begehen wegen der hohen Belastungen sogar Selbstmord. Und selbst hier machen die Nazis keinen Halt. Ihre Lösung? Das Töten muss effizienter werden und auch ferngesteuert funktionieren. Der Beginn der Kammern. Als die Gefangenen in den Konzentrationslagern ankommen, werden sie zunächst sortiert. Junge, starke Menschen müssen zur Zwangsarbeit. Diese besteht darin, Kriegsmaterial herzustellen, Straßen, Eisenbahnen oder Brücken zu bauen und in der Landwirtschaft auszuhelfen. Alte Menschen, Kinder, Schwangere und Kranke dahingegen werden meist sofort in die Gaskammern geschickt. Dazu müssen sie ihre Klamotten komplett ausziehen. Ihnen wird gesagt, dass sie zur Desinfektion in eine Dusche geschickt werden. In den Kammern werden dann die Türen verriegelt. Dann wird ein Blausäuregas, Zyklon B genannt, in die Räume geleitet. So wird der Luft Sauerstoff entzogen, die Menschen ersticken. Die Leichen werden dann in Krematorien verbrannt. Und es fällt mir echt schwer, das euch hier einfach so runterzuerzählen. Wir haben auch wirklich mit uns gerungen, ob wir das tun sollen. Aber es ist leider einfach wichtig zu erfahren, wie schrecklich das Ganze war. Denn für viele ist es bereits in Vergessenheit geraten und das darf es nicht. Man sieht und hört auch heute immer noch viele Witze über die damalige Zeit. Diese ganzen Schilderungen sollen auch dazu dienen, dass wir alle verstehen, dass Witze nicht immer angebracht sind. Eine Geschichte, die das nochmal besonders zum Ausdruck bringt, dreht sich um Eva Fahidi. In einem Interview berichtet sie von der damaligen Zeit. Sie war eine der wenigen verbliebenen jüdischen Zeitzeugen, die Auschwitz überlebt haben. Und das nur aus Zufall. Sie schildert den Moment, als sie mit ihrer Familie in das Konzentrationslager kommt, ahnungslos wie alle anderen. Wie für alle Gefangenen ging es auch für die Familie Fahidi zur Selektion. Wir wissen heute, dass hier ausgewählt wird, wer in die Gaskammern und wer in die Zwangsarbeit kommt. Doch damals weiß das keiner. Eva Fahidi wird als Einzige aus der Reihe gezogen.
Man hat nicht hinausgezupft.
Sie wird also von ihrer restlichen Familie getrennt.
Hast du das geahnt, dass die anderen vielleicht in dem Moment in den Tod gehen?
Keine Ahnung.
Aber die sind direkt in die Gaskammern transportiert worden?
Ja.
Das 6 Monate alte Kind, deine kleine Schwester, deine Mutter, alle.
Jetzt weiß ich es.
An dieser Stelle bekomme ich jedes Mal einen Kloß im Hals. Man wird irgendwie sprachlos, traurig, getroffen und wütend. Es ist einfach so unendlich furchtbar, was damals geschehen ist. Und nochmal, umso wichtiger, dass man versteht, was damals war. Wie anfangs erwähnt, auch in unserer Sprache. Immer noch liest oder hört man häufiger Sprüche wie, Achtung, ich zitiere, Arbeit macht frei. Oder auch, jedem das Seine. Das waren auch mal ganz normale Aussagen. Sie werden aber in der Nazizeit völlig zweckentfremdet. Jedem das Seine bedeutet damals, dass alle Häftlinge das bekommen, was sie verdienen. Leid, Folter und Tod. Es steht sogar am Eingang des Konzentrationslagers Buchenwald. Genauso wie der Spruch Arbeit macht frei, den findet man noch immer an Eingangstoren von Auschwitz, Dachau und Sachsenhausen. Es war ein gezielter Propagandaspruch, der die Bevölkerung täuschen sollte. Man wollte den Anschein erwecken, dass in den Lagern nur gearbeitet wird, dass man politische Feinde umerziehen möchte. Von den unmenschlichen Tötungen weiß ein Großteil des deutschen Volkes damals nichts. Zusammenfassung: Das Deutsche Reich erzielt zu Beginn des Zweiten Weltkrieges große und wichtige militärische Erfolge. Vor allem das Einnehmen Polens, Skandinaviens, der Benelux-Länder und Frankreichs. Als die zwei größten und wichtigsten Operationen jedoch verloren gehen, neigt sich der Krieg dem Ende zu. Das ist jedoch für Hitler und seine Gefolgsleute kein Grund, von ihren fürchterlichen Plänen abzukehren. Sie führen ihre Ideologien unerbittlich fort. Ein Teil davon ist das grauenhafte, systematische Töten von vor allem Menschen jüdischen Glaubens. Mehr als 6 Millionen von ihnen werden im Holocaust ermordet. Ihr habt euch in der Abstimmung für insgesamt 3 Folgen zum Zweiten Weltkrieg entschieden. Daher wird die nächste Folge auch die letzte zu diesem Thema. Wir werden uns hauptsächlich mit dem Ende des Krieges beschäftigen und der unmittelbaren Zeit danach. Und wir werden natürlich auf alle Fragen von euch eingehen, die besonders häufig genannt werden. So auch die folgenden 3 aus den letzten 7 Tagen. Erstens, Marc fragt, ob der Zweite Weltkrieg nie ausgebrochen wäre, hätte man Hitler an der Wiener Kunstakademie angenommen. Diese Frage wurde und wird tatsächlich unter Historikern häufig diskutiert. Es ist natürlich nur ein spekulatives Gedankenspiel, dennoch ist denkbar, dass er nie den Weg in die Politik gesucht hätte, wäre er angenommen worden. Deutschland hätte jedoch auch ohne Hitler schwere gesellschaftliche Probleme gehabt. Die Verzweiflung der Bevölkerung in Kombination mit der Wirtschaftskrise und den Restspannungen aus dem Ersten Weltkrieg waren, wie erwähnt, ein Pulverfass. Frage 2 kommt von Cornacia, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, und einem ganz besonderen Zuhörer aus der 2. Fußball-Bundesliga, von dem ich übrigens großer Fan bin. Beide haben uns gefragt, warum sich Hitler für Deutschland und nicht für sein Heimatland Österreich-Ungarn entschieden hat. Das liegt vor allem an der Zerschlagenheit des Landes. Österreich-Ungarn wird vor allem nach dem Ersten Weltkrieg von außen als zersplittert und schwach wahrgenommen. Als deutschsprachiger Österreicher fühlt sich Adolf Hitler der deutschen Nation näher. Sein Ziel ist es, viel Macht zu bekommen und da sieht er seine Chancen in Großdeutschland einfach besser. Er entzieht sich mit seinem Umzug nach München damals bewusst sogar dem österreichischen Wehrdienst, weil er im Deutschen Reich seine wahre Heimat sieht. Und die 3. und letzte Frage kommt von Greta. Sie möchte wissen, warum es den Hitlergruß gab. Wie wir bereits gelernt haben, ist das starke Gemeinschaftsgefühl ein wichtiges Instrument der extremen Nazi-Propaganda. Man will durch den Gruß ein Erkennungszeichen etablieren, das Stärke und Zusammenhalt symbolisiert. Abgeleitet wird es vom römischen Gruß. Er wird unter anderen Faschisten so beliebt, dass zum Beispiel der italienische Diktator Mussolini ihn auch kopiert. Und der Hitlergruß wird so präsent, dass er in Deutschland sogar 1934 zu einem offiziellen Gesetz wird. Alle staatlichen und zivilen Institutionen müssen den Hitlergruß als offizielle Grußform anwenden. Das war also Folge 15. An der Stelle gehen ganz besondere Grüße übrigens raus an Nico, dafür musst du deiner großen Schwester danken, Und natürlich auch an euch alle für das tolle Feedback, eure Kommentare und diese unglaublich lieben Nachrichten auf Instagram, bei Spotify, überall. Ich bin wirklich davon überwältigt. Seid mir auch bitte nicht böse, wenn es nicht jede Frage oder jeder gewünschte Aspekt von euch in die Folgen reinschafft. Auch nach der Reihe hier zum Zweiten Weltkrieg werden wir in diesem Podcast noch Themen und Episoden behandeln, die den Bezug zum Zweiten Weltkrieg haben werden. Zum Beispiel die Rolle der neutralen Schweiz, die Schlacht von Pearl Harbor, die Enigma, die Rolle Oppenheimers und. Wir hören uns also nächsten Sonntag um 23.59 Uhr zum Abschluss der Zweiten Weltkriegsreihe. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe an euch alle. Passt auf euch auf und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.